Bayern 2 präsentiert Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
Klarer Frost herrschte. Reine, gesicherte Winterspracht um Mitte November. Und das Panorama hinter den Bogen der Balkonloge, die bepuderten Wälder, die weich gefüllten Schlüfte, das weiße sonnige Tal unter dem blaustrahlenden Himmel war herrlich. Abends gar, wenn der fast gerundete Mond erschien, verzauberte sich die Welt und ward wunderbar. Kristallisches Geflimmer, diamantnes Glitzern herrschte weit und breit.
So lässt Thomas Mann seinen Hans Castorp im Zauberberg über die weiße Pracht staunen. Der Schriftsteller war nicht der Erste, der von dieser Schönheit beeindruckt war. Schneeflocken und Eiskristalle haben Dichter und Philosophen und Naturforscher im Laufe der Geschichte immer wieder inspiriert. Schon im Altertum haben chinesische Gelehrte die sechsfache Symmetrie der Schneekristalle entdeckt. Der deutsche Astronom und Mathematiker Johannes Kepler schrieb im Jahr 1611 die erste wissenschaftliche Abhandlung über Schneeflocken. In seiner Neujahrsschrift De Nive Sexangula vom sechseckigen Schnee heißt es:
Da steht, wenn es zu schneien anfängt, die ersten Schneeteilchen die Figur von sechs strahligen Sternen zeigen, muss es eine bestimmte Ursache dafür geben. Denn wäre es Zufall, warum fallen sie nicht fünfstrahlig oder siebenstrahlig? Warum immer sechsstrahlig, solange sie nicht durcheinander gewirbelt und infolge der Menge und verschiedenen Berührungen verbacken herabkommen, sondern spärlich und zerteilt?
Johannes Kepler hat zwar die geordnete Struktur der Eiskristalle fasziniert, den wahren Grund konnte er allerdings nicht finden. Schließlich wusste er noch nichts vom atomaren Aufbau der Materie. Erschwerend kam hinzu, dass seine Studienobjekte eine kurze Lebensdauer hatten. Kaum war ein Eiskristall auf seinem Mantel gelandet, war er auch schon wieder geschmolzen. Noch gut 250 Jahre mussten die Eisforscher mit Skizzen Vorlieb nehmen, bis die Fotografie neue Möglichkeiten schuf, die flüchtigen Kristalle einzufangen.
Ein Meister der Schneekristallfotografie war der amerikanische Farmersohn William Bentley aus Vermont. Als Schneeflockenmann ging er in die Geschichte der Eisforschung ein. Schon als Teenager hatte er sich für die mikroskopische Struktur des Schnees interessiert. Später baute er einen Fotoapparat und 1885 gelang ihm das erste Foto eines Schneekristalls. William Bentley fotografierte im Laufe seines Lebens mehr als 5000 Schneekristalle. Anhand seiner Fotos teilte er sie in Gruppen und Untergruppen. Und was er da bemerkte, erstaunte ihn. Scheinbar glich keine Schneeflocke der anderen. Ein weiterer Meilenstein in Sachen Schnee- und Eisforschung gelang dem japanischen Physiker Ukikiro Nakaya. Er züchtete im Jahr 1936 in seinem Labor die erste künstliche Schneeflocke. Heute gilt der amerikanische Physikprofessor Ken Librecht vom California Institute of Technology als der Experte in Sachen Schneeflocken.
Wer in die Welt der Schnee- und Eiskristalle eintauchen möchte, braucht nicht viel. Eine einfache Lupe genügt. Wenn man sich damit eine Schneeflocke oder eine Eisblume auf einer Autoscheibe zum Beispiel genauer ansieht, wird man staunen. Es finden sich Schneesternchen, Nadeln, Prismen oder Plättchen. Eiskristalle mit glatten Seiten oder solche mit vielen Verästelungen. Wolfgang Heckel ist Professor für Nanotechnologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München an der Fakultät für Geo- und Umweltwissenschaften. Außerdem ist er Generaldirektor des Deutschen Museums. Er erklärt, dass man die Form der Schneesternchen als dendritisch bezeichnet.
Also Dendrit heißt laienhaft gesagt verästelt, ist ein Dendrit. Dendriten gibt es ja ganz oft in der Natur. Zum Beispiel kann man ja auch sagen, jeder Baum ist dendritisch, ist verästelt. Und damit meint man eben, dass an sehr vielen Stellen eine Struktur eines wachsenden, in dem Fall Kristalls oder eben auch dann bei einem Baum, kann man auch davon sprechen, dass sozusagen neue Arme entstehen, neue kleine Ärmchen. Und diese Ärmchen haben jetzt eine besondere Eigenschaft, die uns Physiker natürlich fasziniert. Es ist so, dass so ein Arm, wenn man ihn wieder genau anschaut, gleich aussieht wie die Hauptstruktur, aus der der Arm herausgewachsen ist.
Mathematiker nennen dieses Prinzip Selbstähnlichkeit. Es trifft auf viele Bereiche in der Natur zu. Ein bekanntes Beispiel ist die Küstenlinie eines Landes. Egal, ob man sie von einem Flugzeug aus, von Kopfhöhe oder mit einer Lupe betrachtet, sie wird immer aussehen wie eine Küstenlinie. Das Prinzip der Selbstähnlichkeit gilt für jeden Eiskristall. Und noch eins haben alle Schnee- und Eiskristalle, egal ob verästelt oder nicht, ob platt oder hoch, gemeinsam.
Das Grundprinzip ist immer eine hexagonale Struktur. Und da kommt so ein schönes Prinzip der Natur zum Ausdruck, dass die makroskopische Form, also wenn wir uns Schneekristalle zum Beispiel oder Eiskristalle auch anschauen, die am Fenster sind, wenn sie manchmal besonders schön ausgebildet sind, sehen wir das, dass die wie ein Hexagon, also ein Sechseck, sechseckige, sechszählige Symmetrie haben. Und die äußere Form, die wir also da sehen, ist ja zurückzuführen auf die innere Kristallstruktur.
Die äußere Form, Wissenschaftler nennen sie auch makroskopische Form, korrespondiert also mit dem inneren Aufbau eines Eiskristalls. Doch warum ist das Kristallgitter sechseckig? Warum sehen alle sechs Arme eines Kristalls identisch aus? Und warum gibt es eine Kristallform nie zweimal?
Ein Geheimnis liegt im Wasser. Denn Schnee- oder Eiskristalle sind natürlich nichts anderes als gefrorenes Wasser. Wasser kann uns in drei Aggregatzuständen begegnen. Als Flüssigkeit, als Gas oder eben als Kristall. Dr. Thomas Lörting vom Institut für Physikalische Chemie der Universität Innsbruck ist Eisforscher und für ihn ist Wasser ein faszinierender Stoff.
Jeder kennt Wasser, jeder braucht Wasser. Unser Planet besteht zu einem großen Teil aus Wasser. Man könnte glauben, Wasser ist bestens erforscht, alles ist bekannt, aber gerade das Gegenteil ist der Fall. Niemand versteht Wasser.
Niemand versteht Wasser. Und das, obwohl das Wassermolekül eigentlich einfach aufgebaut ist. Zweimal Wasserstoff, einmal Sauerstoff. Angeordnet wie ein Boomerang. Was das Wassermolekül so unberechenbar macht, ist seine Fähigkeit, Bindungen einzugehen. Sogenannte Wasserstoffbrückenbindungen. Wasser ist ein ungewöhnlicher Stoff, der sich oft unerwartet verhält. Die Chemiker sprechen sogar von der Anomalie des Wassers. Damit meinen sie zum Beispiel, dass erhöhter Druck den Schmelzpunkt von Wasser herabsetzt, anstatt ihn heraufzusetzen. Professor Wolfgang Heckel?
Und außerdem wissen wir, wenn wir einen Teich im Garten haben, dass die Goldfische, so wie bei uns, überleben können im Winter, obwohl der Teich zugefroren ist. Das wissen wir alle. Jetzt können wir uns aber mal überlegen, warum eigentlich der Teich oben zuerst zufriert und nicht unten. Und es liegt jetzt an dieser Anomalie des Wassers, dass die Dichte von flüssigem Wasser, also bei 4 Grad genauer gesagt, höher ist, damit dieses Wasser schwerer ist, im Teich nach unten sinkt, als Eis. Normalerweise ist es nicht so. Alle sonstige Materie, wenn ich die kühler mache, wird sie immer dichter. Schwerer auch sozusagen.
Und das liegt wieder an der inneren Kristallstruktur des Eises. Denn da im Eis die Wasserstoffbrücken die Moleküle alle an einen bestimmten Platz fesseln, ist Eis viel weniger dicht mit Molekülen bepackt als Wasser. Im Wasser können sich die Moleküle frei bewegen und viel enger zusammenschieben. Wasser dehnt sich, anders als die meisten anderen Stoffe, beim Gefrieren aus. Es sprengt Sprudelflaschen, bringt Wasserleitungen zum Platzen und zerreißt Teerstraßen.
Im Eis herrscht Ordnung. Wenn Eis entsteht, normalerweise bei 0 Grad, dann schließen sich Wassermoleküle aufgrund ihrer Geometrie und nach bestimmten Eisregeln zu einer geordneten Struktur zusammen. Und zwar zu einem hexagonalen Kristallgitter. Faszinierend ist, dass sich diese molekulare Form auch im fertigen Kristall wiederfindet. Immerhin ist dieser mehr als 10 Millionen Mal größer als die kleinsten Einheiten. Der Physiker Ken Librecht vom California Institute of Technology in den USA ist den geheimnisvollen Schnee- und Eiskristallen schon lange auf der Spur. Er spricht von Facettenbildung. In seinem Buch Schneeflocken, Juwelen des Winters schreibt er:
Die Moleküle an entgegengesetzten Enden eines gerade entstehenden Facettenkristalls sprechen die spätere Form nicht miteinander ab. Das ist überflüssig, weil Facetten einfach dadurch gebildet werden, dass bestimmte Oberflächen langsamer Material an sich ziehen und daher auch langsamer wachsen als andere.
Ob eine Oberfläche schnell oder langsam wächst, hängt also mit der Kristallstruktur zusammen. Ragen mehrere offene chemische Bindungen aus dem Kristallgitter, lagern sich andere Moleküle leichter an. Der amerikanische Mathematiker Eugene Stanley hat ein mathematisches Gesetz für das Kristallwachstum entworfen. Er selbst nannte es ein kapitalistisches Gesetz. Es besagt, dass die Reichen auf Kosten der Armen wachsen. Die Reichen sind im übertragenen Sinn die sechs Ecken eines Ursprungskristalls, die Armen die Flächen. An den Ecken eines hexagonalen Rings lagern sich bevorzugt weitere Wassermoleküle an. Diese wachsen somit schneller als die Flächen.
Diesen Gesetzen folgen alle Babyschneekristalle. Die Frage ist nur, warum sie denn nicht alle gleich aussehen?
Der Geburtsort einer Schneeflocke ist die Wolke. Wolken bestehen zum größten Teil aus Wasserdampf, der kondensiert, wenn warme Luft in kältere Höhen aufsteigt. Der überschüssige Wasserdampf in der Luft wird in der Wolke, je nach Temperatur, als Nebeltröpfchen oder als Eiskristall ausgeschieden. Doch ein Eiskristall entsteht nicht spontan. Professor Wolfgang Heckel.
Es ist eben auch so, das ist ja auch ein Phänomen der Kristallisation, dass es eines Keimes bedarf. Und oftmals, also gerade bei Schneeflocken, sind die Keime Staubpartikel beispielsweise, die es ja in der Luft auch überall gibt. Und dann gibt es gesättigten Wasserdampf und dann, wenn die Temperatur passt, wenn der Druck passt, wenn die Windverhältnisse passen, kommt es eben dazu, dass an so einem Staubpartikel als sozusagen Kristallisationskeim sich eben erste Wassermoleküle anlagern und dort eben einen Kristallisationsausgangspunkt finden, um nachher aber vielfach dann auf und ab wieder geschmolzen, wieder fest geworden, zu Eis geworden, um nachher eben auch groß zu werden.
Ein Schnee- oder Eiskristall wächst, indem er freie Wassermoleküle in sein Kristallgitter einbaut. Anfangs sind die Kristalle nur einen Zehntel Millimeter groß, doch sie wachsen immer weiter und sinken irgendwann durch die Schwerkraft auf die Erde hinab. Der japanische Physiker und Schneeflockenforscher Ukikiro Nakaya entdeckte, dass der Schneekristall während seines Wachstums sehr empfindlich auf Temperatur und Feuchtigkeit reagiert. Jeder Schneekristall hat also seine ganz eigene Form, da sozusagen jeder eine andere Kinderstube hatte. Eisforscher Dr. Thomas Lörting.
Der Grund, warum diese Formen immer unterschiedlich sind, ist, dass die Bedingungen unterschiedlich sind. Es kommt darauf an, wie kalt es in der Atmosphäre ist, wie lange hat was Zeit zu wachsen, welche Luftfeuchtigkeit herrscht genau. Und das bestimmt dann letztlich, wie die Dendriten genau ausschauen. Ob sie viele, viele Äste haben oder ob es eher einfach eine sechseckige Form hat, das ist letztlich der Natur überlassen, wie das passiert.
Und der Formenreichtum der Schneekristalle ist groß. Bei Temperaturen knapp unter Null entstehen zum Beispiel flache Plättchen. Ab minus 4 Grad sehen die Eiskristalle aus wie Prismen oder Nadeln. Die faszinierenden Dendriten, die sternförmigen Kristalle, bilden sich erst ab minus 10 Grad. Ist es in der Wolke noch kälter, minus 22 Grad und mehr, entstehen wieder Prismen.
Das Wachstum der Schneekristalle wird aber auch entscheidend davon geprägt, wie stark die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist. In sehr kalter, trockener Luft zum Beispiel wächst sogenannter Diamantenstaub. Das sind Kristalle in der Gestalt von nahezu makellosen sechseckigen Prismen. Die wohl bekanntesten Schneekristalle, die Sterndendriten, wachsen bei hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturen von minus 15 Grad. Sie bezaubern uns in ihrer Schönheit und Symmetrie. Ein Stern mit sechs Armen, die selbst wiederum verzweigt sind wie Äste oder Farnblätter.
Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit wachsen mal die Flächen des Kristalls schneller, mal die Ecken. Warum das ausgerechnet bei bestimmten Temperaturen so geschieht, ist bis heute ein Rätsel. Sicher ist, dass der kreative Kopf, der hinter den unzähligen Formen steckt, der Wind ist. Denn er transportiert die kleinen Kristalle auf ihrem Weg zur Erde an unterschiedliche Orte, wo die Bedingungen immer anders sind. Mal kälter, mal wärmer, mal feuchter, mal trockener.
Professor Nakaya aus Japan findet einen philosophischen Vergleich. Für ihn ist ein Kristall
ein Brief, der uns vom Himmel gesandt wird.
Jeder Eiskristall hat also seine ganz persönliche Lebensgeschichte. Jeder ist in einem anderen Umfeld groß geworden. Und weil nie zwei Kristalle denselben Weg auf die Erde nehmen, sehen nie zwei absolut gleich aus.
Doch zurück zu den faszinierenden Sterndendriten, den Schneeblumen. Sie haben sechs Arme, die alle fast identisch sind. Wie kommt das zustande? Woher weiß der eine Arm, wie der andere gerade wächst? Dafür hat der amerikanische Physikprofessor Ken Librecht eine einfache Erklärung.
Die exakte Form jedes Arms spiegelt seine Wachstumsgeschichte wider. Und die Arme sind fast identisch, weil sie dieselbe Geschichte haben.
Eiskristalle begegnen uns in unzähligen Erscheinungsformen. Als luftige Flocken, die vom Himmel fallen.
Als Gletschereis.
Als zugefrorener See.
Oder als faszinierende Gebilde auf schlecht isolierten Fensterscheiben. Als Eisblumen. Aber das sind nur scheinbar unterschiedliche Kristallformen, erklärt Eisforscher Thomas Lörting.
Die Struktur ist für alle diese Dinge gleich. Alles hat diese Sechsecke. Der einzige Unterschied ist, wie es sozusagen kompaktiert, wie es verdichtet ist, ob es Lufteinschlüsse dazwischen gibt. Beim Schnee ist relativ viel Lufteinschluss dazwischen. Man kann es so richtig schön aufstäuben. Dann sieht man es ja schon, dass es viel Luft drinnen ist. Und bei einem See, da friert natürlich relativ wenig Luft dazwischen ein und von daher ist es einfach dichter. Aber im Prinzip alle Schneeflocken, wenn ich sie nur dicht genug kompaktiere, dann werden sie letztlich auch ausschauen wie Eis. Das können die Skifahrer, wenn die Pisten später mal vereisen.
Die Wissenschaft nennt die sechseckigen Eiskristalle Eis römisch 1. Aber dieses Eis 1 ist nur die Spitze des Eisberges. Denn Wasser hat mehrere Kristallformen. Bei uns auf der Erde, wo der normale atmosphärische Druck herrscht, findet sich nur dieses Eis 1. Im Labor können Wissenschaftler aber auch andere Eisformen herstellen.
Die allermeisten Flüssigkeiten haben nur eine oder zwei Kristallformen, vielleicht drei im Extremfall. Und beim Wasser gibt es in einem eigentlich sehr engen Druckbereich eine Vielfalt von 15 bis 20 verschiedenen Zuständen. Und das ist natürlich faszinierend. Und das ist wieder die Wasserstoffbrücke und die Vielfalt der Möglichkeiten, eine Wasserstoffbrücke anzuordnen, die letztlich dahinter steckt.
Dr. Thomas Lörting arbeitet am Institut für Physikalische Chemie an der Universität Innsbruck. Er leitet eine Arbeitsgruppe, die sich hauptsächlich mit Eis und Wasser beschäftigt. Er erklärt, dass es neben dem kristallinen Eis auch noch sogenanntes amorphes Eis gibt. Im amorphen Eis sind die Moleküle nicht in einem Kristallgitter geordnet. Sie sind genauso wie in Flüssigkeit ungeordnet. Nur bewegen können sie sich nicht mehr. Momentan kennen die Forscher drei amorphe Phasen von Eis. Vor 6 Jahren haben Lörting und sein Team die dritte amorphe Eisform entdeckt, sogenanntes VHDA, Very High Density Amorphous Ice.
Insgesamt sind zurzeit 18 verschiedene Eisformen bekannt. Sie haben alle unterschiedliche Eigenschaften. Manche sind dichter als Wasser und würden darin untergehen, also nicht wie Eis 1 auf dem Wasser schwimmen. Eis 1 ist hexagonal, also sechseckig. Es gibt aber auch viereckiges Eis. Der Grund für diese Unterschiede sind die Wasserstoffbrücken. Sie halten ja die Moleküle zusammen und sie sind mal geradlinig, mal verbogen. Durch diese unterschiedlichen Bindungen haben manche Eisarten ganz außergewöhnliche Eigenschaften.
Also was ich sehr faszinierend finde, ist das Eis 10. Im Eis 10 bricht die Wasserstoffbrücke total zusammen. Das ist nochmal doppelt so dicht wie dieses hochdichte, sehr hochdichte amorphe Eis, das wir entdeckt haben. Es ist immer ein Wasserstoffatom genau an der Mitte zwischen zwei Sauerstoffatomen. Das heißt, man kann gar nicht mehr identifizieren, wo die einzelnen Wassermoleküle sind. Das ganze Kristallgitter zusammengebrochen. In so einem Zustand hat das Wasser metallische Eigenschaften. Und das ist natürlich ein sehr faszinierendes Thema. Es leitet den Strom sehr gut, im Gegensatz zu Eis 1. Es hat auch diesen metallischen Glanz. Alle diese Dinge kommen dann plötzlich daher.
In den Labors der Universität Innsbruck arbeiten Thomas Lörting und sein Team an der Erforschung von Wasser und Eis. Die Doktorandinnen Katrin Winkel und Marion Bauer stellen selbst verschiedene Eisformen her. Ihr wichtigstes Hilfsmittel, flüssiger Stickstoff, fast minus 200 Grad kalt. Der Flüssigstickstoff siedet und kühlt die Geräte ab. Ein Tröpfchen Wasser gefriert jetzt sofort zu Eis 1. Da die verschiedenen Eisformen erst bei hohem Druck entstehen, startet Marion Bauer eine Hochdruckpresse.
Also man hört hier gerade den Motor von der Presse, mit der wir dann im Endeffekt den Druck auf die Probe kommen lassen. Man hört jetzt dann, wie die Probe so ein bisschen komprimiert wird. Das ist dieses Knarzen, was man hört.
Also wir sind jetzt bei einem Druck von 1,1 Gigapascal und das ist der Druck, wo die kristalline Struktur des hexagonalen Eises kollabiert und das amorphe Eis gebildet wird. Das heißt, meine schöne symmetrische Kristallstruktur klappt zusammen und wird so amorphe Matschepampe. Die ganze Ordnung ist weg und ich habe mein hochdichtes amorphes Eis erzeugt.
Weder dieses hochdichte amorphe Eis noch eine andere der exotischen Eisformen gibt es auf der Erde. Selbst der höchste Gletscher übt nicht genügend Druck aus, um andere Eisformen zu erzeugen. Im Weltall sieht das anders aus. Manche Himmelskörper sind von kilometerdicken Eisschichten bedeckt. Im Inneren herrscht ein so hoher Druck, dass sich andere Eisformen bilden. Für die NASA ist die Grundlagenforschung deswegen unabdingbar.
Wenn man nun die Rotationsbewegungen dieser Himmelskörper vermisst, dann kann man berechnen, sozusagen in welcher Höhe eine wie dichte Schicht drinnen steckt. Und hier ist es natürlich für diese Leute extrem wichtig zu wissen, welche Dichte hat denn nun Eis-2, passt das zusammen? Und über dieses Zusammenspiel zwischen Laborexperimenten und planetaren Beobachtungen kann man letztlich jetzt mit einer großen Sicherheit davon ausgehen, dass zum Beispiel der Charon, der Pluto-Mond, aufgebaut ist aus Schichten zuerst von Eis-1, dann Eis-2 und in tiefer liegenden Schichten kommt, glaube ich, noch Eis-5.
Thomas Lörting und seiner Arbeitsgruppe geht es bei der Eisforschung auch noch um ein anderes Thema. Sie wollen Wasser endlich besser verstehen. Es werden ganz neue Theorien benötigt, um Wasser zu erklären. Eine dieser Theorien ist, Wasser ist vielleicht gar nicht eine einzige Flüssigkeit, sondern besteht aus zwei verschiedenen Flüssigkeiten. Für viele Forscher eine attraktive Theorie, aber bisher konnte das noch niemand in einem Experiment beweisen.
Wasser und Eis geben der Wissenschaft noch viele Rätsel auf. Die sechseckigen Eiskristalle, aus denen Schneeflocken, Eisblumen, Gletscher oder Eisflächen bestehen, sind nur eine von 18 verschiedenen Eisarten. 15 kristalline und 3 amorphe Eisarten sind bisher entdeckt. Die Eisforscher gehen davon aus, dass das Phasendiagramm von Wasser bald wieder um eine neue Eisform erweitert werden muss.